Wer mich kennt, ist der Benni. Der kennt mich echt auch schon wirklich lang, denn der war Mitarbeiter bei mir im Zeltlager, als ich noch Teilnehmer war. War auch bei mir im Zelt. Ich heiße Sven Holler, ich komme aus Ravensburg, bin da in der Gemeinde, wohne da inzwischen mit meiner lieben Frau, die Kathi, und unseren 4 Kindern, die uns der Herr in den letzten 4 Jahren geschenkt hat. Also eigentlich waren es gute 3. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, nee, also großer Segen, uns geht's echt gut. Bloß bei du sollst nicht müde werden, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ist gerade ein bisschen anders bei uns. Genau. Ich möchte mit euch heute einen Propheten angucken. Ein Buch aus dem Propheten, das erste Kapitel. Und vorab mal die Frage: Könnt ihr mir sagen, in welchem Propheten geht es eigentlich, also in welchem Buch der Propheten geht es überhaupt nicht um die Prophetien dieses Propheten? Wo spielen die überhaupt keine große Rolle? Wie? Ja, genau, bei Jona. Jona, das Buch beschäftigt sich nicht mit den Prophetien von Jona, sondern eigentlich mehr mit Jona selbst. Also wenn man das jetzt so gehässig sagen wollen würde, ja, das Buch geht jetzt um einen störrischen Propheten. Aber ich finde, da steckt noch viel mehr drin. Das Buch, das zeigt diese intime Beziehung Gott-Prophet. Also meistens sieht man so, ja, was hat Gott dem Volk zu sagen, was hat Gott den Königen oder so zu sagen. Und hier spielt es gar nicht so die Rolle, sondern hier spielt die Rolle, wie geht es dem Propheten mit seiner Aufgabe? Ja, wie geht Gott mit diesem Propheten um? Ja, also, wir können hier Gott über die Schulter schauen, wie er mit seinem Bodenpersonal umgeht. Und da lernt man unheimlich viel. Man lernt viel über Gott und man lernt auch viel über uns Menschen. Also ich liebe das Buch, auch wenn es mich viel ermahnt hat, hat es mir auch sehr viel Freude gemacht. Kurz vorab vielleicht, Jona als Prophet Gottes, der hat gewirkt 770 vor Christus im Nordreich von Israel. Da war damals der König Jerobeam der Zweite und es war ein gottloser König. Hat ganz viel Götzendienst getrieben, hat sogar 2 goldene Kälber aufgestellt und gesagt, ja, die haben euch aus Israel rausgeführt. Keine gute Zeit. Ja. Und trotzdem hat Gott Jona da gebraucht, um eine gute Botschaft zu überbringen. Ja, Jona hat damals sagen können, hey, dieser Teil vom Volk, der gerade ja, unter Gefangenschaft lebt, den können wir befreien. Und Gott hat das dann auch so geschenkt. Also da hat Jona auch mal was Schönes zu sagen gehabt, das weiß man oft gar nicht. Aber er hat eine harte Zeit gehabt. Ja, der König war überhaupt nicht gläubig. Und in der Nachbarschaft gab es das Weltreich Assyrien. Und das Weltreich Syrien, das war brutal mächtig. Das ist immer größer geworden, hat expandiert. Und das Problem war nicht nur, dass sie brutal mächtig waren, sondern sie waren auch mächtig brutal. Sie gingen überhaupt nicht zimperlich um mit ihren Feinden. Sie waren richtig grausam. Und die hatten eine Hauptstadt und das war Ninive. Das muss man vielleicht so ein bisschen wissen, so für den Hinterkopf. Und ich möchte mit euch halt ganz erste Kapitel lesen. Ich habe es hier aus der Schlachte 2000. Ihr habt ja, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ihr habt ja Bibeln hoffentlich dabei. Dann könnt ihr einfach mitlesen. Ich lese dann euch einfach vor. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in die untersten Schiffsrauen hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Sie sprachen einer zum anderen: Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Soweit ist eine Geschichte mit lauter unerwarteten Wendungen. Also da gibt es viel, was einen erstmal erstaunt. Und es beginnt damit, dass Gott Jona losschickt zu dieser großen, brutalen, mächtigen Stadt. Ja, und er hat eine klare Aufgabe, ja, er soll hingehen und sagen, sage ihnen, ihre Bosheit ist für mein Angesicht aufgekommen. Ja, sie sind böse und Gott kümmert sich jetzt um sie. Und das Spannende finde ich, es soll nicht sagen, Leute, wenn ihr umkehrt, dann könnt ihr das Gericht abwenden. Das ist gar nicht seine Botschaft. Ja, seine Botschaft ist nur, ihr seid böse und Gott wird sich um euch kümmern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer so ein bisschen den Hang gehabt, wenn ich mit jemand über Jesus rede, dann muss ich ihm alles erklären. Alles, wirklich, damit er, vielleicht trifft er ja nie wieder einen Christen oder vielleicht stirbt er morgen und dann konnte er sich nicht bekehren. Und dann muss er schlucken, bam, 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 ja, du bist Sünder und Gott, es gibt einen Gott und der wird irgendwann mal, das Gericht wird kommen. Und da gibt es eine Lösung und so weiter. Und das Problem ist, wenn wir die Leute so zutexten, das muss man erstmal verdauen. Man muss erstmal von Herzen glauben, dass es einen Gott gibt. Und dann muss man von Herzen erstmal glauben, dass man die Hölle verdient hat. Weil solange man das nicht von Herzen glaubt, ist Jesus überhaupt gar keine Lösung. Sondern, ja okay, was soll ich jetzt damit? Und das sehen wir oft in der Bibel, dass es immer nur einen Hauptpunkt gibt, den man den Leuten weitergibt. Aber Johannes der Täufer hat erstmal nur, das Reich Gottes kommt. Ja? Und das finde ich spannend. Und jetzt, wenn man da weiterschaut, dann sieht man, Jona macht sich auf. Aber das ist schon das Erste, was ein bisschen unerwartet ist, er fährt in eine ganz andere Richtung. Ja, er geht nach Joppa, hier, das ist hier, und statt, dass er da hochfährt, das sind so die 1000 Kilometer, fährt er da über 3000 Kilometer in die Richtung. Ach, Tarsis. Man fragt sich, was soll das überhaupt? Gell? Wenn man es genau nimmt, sogar war das so die bekannte Welt damals, hier, und er geht genau ans andere Ende der so zivilisierten Welt. Er haut ab. Da gibt es verschiedene Gründe für. Das sehen wir auch in den späteren Kapiteln. Aber hier steht erstmal nur, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh. Vor dem Angesicht des Herrn fliehen. Das ist irgendwie eine komische Redewendung. Ja? Was bedeutet das? Ich finde es spannend, die Menschen machen das schon lang. Schon im Sündenfall, kurz danach, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, seht man, im 1. Mose 3, Vers 8 steht es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Was war passiert? Die Menschen hatten gesündigt und die wussten, das war schlecht. Und sie wollten Gott aus dem Weg gehen. Sie hatten Angst vor dieser Konfrontation, Gottes Angesicht zu sehen. Und genau gleich war es eigentlich bei Jona auch. Er flieht von dem Angesicht Gottes. Und ich finde es interessant, wenn man genau hinschaut, in Vers 3 sieht man es auch, da bezahlte er den Fahrpreis. Also es wird mal explizit erwähnt, dass er zahlt. Da lässt sich die Flucht was kosten. Er investiert seine Energie, seine Zeit und sein Geld in diese Flucht. Ich meine, ich als Schwabe, ich frage mich da immer gleich, ist das klug investiertes Geld? Macht das Sinn? War das gut? Und wir sehen, das war es nicht. Ja, er kam weder an und er hatte auch keine Reiserücktrittsversicherung. Völlig rausgeschmissenes Geld. Und die Frage, die sich da stellt für uns persönlich ist, was machen wir mit unserem Geld? Was machen wir mit unserer Zeit? Was machen wir mit unserer Energie? Merken wir investieren Zeit, Kraft, Energie in unseren Weg oder Zeit, Kraft, Energie und Geld da, wo Gott uns haben will? Was ist der Plan von Gott für mein Leben? Lebe ich diesen Plan oder tue ich was ich nicht sollte oder lasse ich etwas, was ich eigentlich tun sollte? Wo bin ich? Und das finde ich wichtig, dass wir uns das selber fragen. Ja? Jonah hätte sich das davor fragen sollen, hätte er viel Leid erspart kriegt und auch den anderen. Und wenn du merkst, das ist ja manchmal ganz unterbewusst, dass man auf dem eigenen Weg geht. Gebet wird anstrengend, Bibellese total mühsam. Und Gemeinde, ja, da gibt es dann Leute, die einen ermahnen oder so. Das wird alles mechanisch, das wird schwierig. Wenn du das merkst, dass du auf der Flucht Gottes bist, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstmal die schlechte. Man kann vor Gott nicht fliehen. Das hat bei Adam nicht funktioniert, das hat bei Eva nicht funktioniert, auch bei Jonah nicht. Egal, wo sie waren, Gott hat sie gefunden. Die gute Nachricht ist, man kann vor Gott nicht fliehen. Das hat bei Adam nicht funktioniert, bei Eva nicht funktioniert und auch bei Jonah nicht. Und auch genau wie die drei wird Gott dich finden. Warum es eine gute Nachricht ist, darauf gehe ich gleich ein. Nämlich, als nächstes kommt nämlich der Vers 4 und das ist mein persönlicher Lieblingsvers in dem Kapitel. Da heißt es, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Was ist so schön an diesem Vers? Ich finde einmal schön, wir lesen in Vers 3, Jonah flieht und Vers 4, Gott greift sofort ein. Und wie ein guter Hirte, der sieht, dass ein Schaf in die falsche Richtung läuft, der schickt seinen großen, starken und furchteinflößenden Schäferhund los, um das Schaf zurückzuholen. Und genauso schickt Gott diesen großen, starken, furchteinflößenden Sturm los, nicht mit dem Ziel, Jonah zu versenken, sondern ihn zurückzuholen. Gott geht Jonah nach. Und das fühlt sich nicht immer wie Gnade an, wenn Gott uns nachgeht. Aber es ist es. Es ist große Gnade, wenn Gott uns nachgeht. Wisst ihr, die größere Strafe wäre gewesen, Gott hätte Jonah laufen lassen. Er hat gesagt, gut, geh nach Tarsis, lebe dein bedeutungsloses Leben, weg von meinem Angesicht, mach's doch. Ich finde schon anderen Propheten. Also bei einem Angestellten hätte man das gemacht, oder? Also, du sagst dem Angestellten, er soll irgendwo hinfahren, ja, Geschäftsreise, und er geht stattdessen, fährt er irgendwo in die Karibik oder so. Da trennt man sich doch. Man trennt sich von so einem Angestellten. Und Gott eben nicht. Für Gott ist Jonah nicht irgendein Angestellter. Gott hat Jonah lieb. Und er will das Herz seines Propheten. Und darum geht er ihm nach. Und ich finde es interessant, dass es sich nicht wie Gnade anfühlt. Das lesen wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 5. Da sagt er, trotzdem habt ihr schon vergessen, was Gott zu euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, achte die strenge Erziehung des Herrn nicht gering. Werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen habt, dient als eure Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Wisst ihr, was schlimmer ist als strenge Eltern? Das sind gleichgültige Eltern. Das Gegenteil von Liebe ist nämlich nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und man mag diesen Kindern das an, wenn Eltern die Kinder egal sind, weil die fangen an, allen möglichen Blödsinn anzustellen, damit die Eltern sich mit ihnen beschäftigen. Und wenn sie nur schimpfen. Uns tut Gleichgültigkeit weh und Gleichgültigkeit ist schlimm. Und wenn Gott uns selbst überlässt, dann gehören wir der Katz. Das ist furchtbar. Es gibt einen, der mich immer wieder ermahnt, das ist der König Saul. Gott hat ihn nicht, der hat nicht einfach sich selbst überlassen, aber der hat sich immer wieder Gottes Korrektur hat er sich entzogen. Und wenn wir uns den König Saul anschauen, der hat angefangen als Held. Der hat angefangen als Mann voller Heiligen Geistes, da haben sie diese Stadt befreit und danach reden Leute schlecht über ihn. Und ihm ist das egal. Der steht da völlig drüber, hat eine ganz gesunde Einstellung dazu, was Menschen über ihn reden. Und wie entwickelt er sich? Was sehen wir von Mann zum Schluss? Wir sehen einen paranoiden, ängstlichen Menschen, von Neid zerfressen, der den anderen das nicht gönnen kann und der schier zweimal, seinen eigenen Sohn im Affekt tötet. Übrigens ein Sohn, der für ihn mit in den Tod in die Schlacht gezogen ist. Also wenn man mal so weit unten ankommt, das ist fürchterlich. Und liebe Geschwister, ich glaube nicht, dass es in uns besser ausschaut. Das ist einfach nicht so. Wenn unser eigener Charakter rauskommt, wie unser Fleisch regiert, dann wird das grausam. Und ich finde es so schön, dass Gott eben diesem Jona nachgeht, der eben auch, das vielleicht nicht gerade der vorbildlichste Charakter ist. Und danach sehen wir eine Verzweiflungstat nach der anderen. Ja, Vers 5, jeder betet zu seinem Gott. Meine Mama sagt immer, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten. Ich war noch nie dabei, keine Ahnung, aber bei Schiffen scheint es zumindest so zu sein. Ja, jeder betet zu seinem Gott. Uns passiert nichts. Uns verwundert das nicht, ja, wir wissen das. Die Leute müssen die Lektion erschlammen. Es ist wichtiger, zu wem du betest, als was du betest. Du kannst in der besten Haltung ein wunderbares Gebet an die nordische Gottheit richten und es wird einfach nichts passieren. Ja. Aber es ist anders, wenn du mit einfachen Worten zu Jesus gehst. Und als nächstes gehen sie zu Jona und wecken den und bitten ihn, er soll doch bitte beten. Vielleicht hilft es ja was. Wir lesen nichts davon, dass Jona betet, also in diesem Kapitel. Und mich würde es auch wundern, ich weiß es nicht, aber mich würde es wundern, weil wenn man auf seinem eigenen Weg ist, ist Gebet mechanisch, leer, schwierig, kraftlos. Und als nächstes werfen die Leute, nee, halt, mir rutscht. Ja, noch bevor sie ihn wecken, genau, da schmeißen sie das Gerät von Bord. Sie schmeißen das Gerät von Bord, um das Schiff leichter zu machen. Und hier sehen wir, es entsteht realer Schaden für diese Schiffsleute. Deswegen haben sie was falsch gemacht. Eigentlich nicht, ja. Es entsteht ein realer Schaden für diese Menschen wegen der Sünde von Jona. Und das ist ein Prinzip von Sünde. Wenn wir sündigen, dann schaden wir uns selbst und unserem Umfeld. Wenn ich betrunken Auto fahre und ich erwische irgendein Kind da draußen, dann zerstöre ich eine ganze Familie. Und deswegen ist Sünde so fies. Deswegen muss Jesus Sünde abgrundtief hassen, weil er dich und dein Umfeld lieb hat. Deswegen ist Sünde auch nicht harmlos oder eine Bagatelle. Sünde ist furchtbar. Und unsere Sünde schadet den anderen. Und dann, in Vers 7, da wird es langsam bizarr. Wir stellen uns vor, da tobt ein Sturm. Das war laut, da ging es ab, die Leute sind nass geworden, die Wellen kamen von überall. Die Balken sind kurz vorm Bart, das ist kurz vorm Zerbrechen. Und die Crew, die steht in der Mitte und zieht Hölzchen. Die werfen das los. Ich meine, warum rudern die nicht? Warum sind die nicht an den Segeln? Was machen die eigentlich? Und das Krasse ist, Gott ist gnädig und er gibt ihnen sogar. Er führt es los und zeigt ihnen, was das Problem ist. Und sie gehen dann zu Jona. Ja, und sagen, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Ja, weiß nicht, warum sie das jetzt fragen, weil deswegen haben sie eigentlich das losgeworfen, aber wahrscheinlich so eine sichere Methode, fragt man nochmal nach, gell? Und dann wollen sie aber alles für ihn wissen. Wer bist du? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Volk? Und Jona, dem kann man einiges vorwerfen, ja. Man kann ihm Ungehorsam vorwerfen, Lieblosigkeit. Aber wisst ihr, was Jona nicht war? Er war kein Lügner. Jona war von Grund auf ehrlich. Er sagt ihnen ganz klar, er sagt es ihnen ja hier, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und er sagt ihnen auch, dass er vor Gott flieht. Er beschreibt ganz klar seinen Gott und sagt, der hat das Himmel und die Erde gemacht und das Meer. Also in dessen Zuständigkeitsbereich fliegt es auch, dieser Sturm. Und er sagt aber auch ganz ehrlich, ich bin auf der Flucht vor dem. Ja, ich fürchte ihn. Ja, ich gehe eigentlich gerade nicht keinen guten Weg. Und dann passiert was mich sehr verwundert hat. Die Männer, die geraten in große Furcht. Erst jetzt? Ich meine, die waren noch kurz vorm Ertrinken, oder? Ich meine, das Schiff war kurz vorm Zerbrechen. Und da steht, da geraten die Männer in große Furcht. Und wisst ihr was? Das Witzige ist, es ist sogar ganz vernünftig, dass sie das tun. Das ist eigentlich sogar logisch, weil sie gecheckt haben, okay, der allmächtige Gott, jetzt haben wir keine Karten mehr im Spiel, der allmächtige Gott, der ist mehr zu fürchten als Naturgewalten, als Seuchen, als Terrorismus oder auch als Menschen um uns herum. Wir fürchten uns oft vor, was ich, Vorgesetzten, Kollegen, ja, was könnte derjenige denken? Und ich finde interessant, was Jesus zum Thema Furcht vor Menschen sagt, im Lukas-Evangelium. Er sagte, ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch die Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. In der Offenbarung wird es beschrieben mit, und die Könige der Erde, die Großen, die Reichen, die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Wir brauchen die Leute nicht fürchten, die uns lediglich töten können. Krasse Aussage, oder? Also es ist jetzt nicht so, meines was, also ich fürchte mich schon vor viel geringeren Leuten. Aber wisst ihr, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn wir uns vor Menschen fürchten und nicht vor Gott. Weil es unrealistisch ist. Das ist so, wie wenn du Angst hast vor einem Hamster, aber nicht vor einem Löwen. Und zu was führt das? Das führt zu dummem, gefährlichem Verhalten. Wenn ich Angst habe vor einem Hamster, ja, dann mache ich mir einen Umweg und gucke, dass ich ihn ja nicht irgendwie nicht ärgere. Ja, und dann hole ich mir einen Stock und piekst den Löwen und spiele mit dem. Das ist dumm und das ist gefährlich. Und genauso ist es, wenn wir das falsch einsetzen. Wenn uns wichtig ist, was Menschen denken und gleichgültig ist, was Gott denkt. Das ist genauso dumm. Und ich ertappe mich dabei immer wieder, muss ich sagen. Immer wieder denke ich mir, was denkt, ja Gott, du kennst mich eh, gell? Aber sich zu überlegen, was denkt Gott über mein Leben? Was hat er für Auswirkungen? Das ist übrigens auch sehr befreiend, weil mir ja die anderen nicht fürchten sollen. Und ich kann mir bewusst machen, das sind meine Probleme. Ja, aber das ist mein Gott. Und wenn man das in den Psalmen sieht, man das immer wieder. Mir hilft es, wenn es mir schlecht geht, Psalmen lesen. Ja, oder Anbetung. Sich bewusst machen, wer ist eigentlich dieser Gott? Mache ich viel zu wenig in meinem Leben, habe ich gemerkt. Sich bewusst machen, wie groß ist mein Gott? Und spannend wird dann, wenn wir erstmal weiterschauen, dann fragen die Jünger den Jona, was sie mit ihm machen sollen. Und Jona ist kein Lügner, der ist einfach ehrlich, gell? Auch wenn es voll zu seinem Nachteil geht. Er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Stumm ist wegen mir. Dann habt ihr eure Ruhe. Das sagt er auf Unverhohlen, gell? Der ist schon Vorbild, würde ich sagen. Er ist schon Vorbild. Er sagt dir ehrlich, auch wenn man einfach nicht. Auch wenn es nicht zu seinem Vorteil ist. Aber er bringt die Leute natürlich damit auch in gewissen Hinsicht in die Bredouille. Weil er springt ja nicht selbst und löst die Leute von dem Problem, sondern er sagt nur, Leute, ihr müsst mich ins Meer schmeißen. Dann kommt ihr frei raus. Die Leute, finde ich ehrlich gesagt echt lieb von denen, die fangen an zu rudern, was das Zeug hält. Wir lesen in Vers 13, sie rudern mit aller Kraft, um wieder das Ufer zu erreichen, aber sie konnten es nicht. Ich glaube, vor einem Gericht Gottes zu fliehen, aus eigener Kraft, ist völlig aussichtslos. Und das erleben die Leute. Es ist aussichtslos, wenn ich vom Gericht Gottes fliehe. Das ist am Ende der Welt auch nicht anders. Da gibt es kein, oh ja, okay, vielleicht kann man auf der anderen Seite der Erde, wenn Gott kommt. Es gibt keinen Ausweg vor dem Gericht Gottes. Und aus eigener Kraft, ja, auch mit meiner eigenen Gerechtigkeit, komme ich da auch nicht raus. Und jetzt wird es echt spannend, weil sie erleben jetzt was. Dieser Jona, also es gibt öfters bei Propheten, dass die nicht nur Prophetien sagen, sondern auch selber leben. Ja, wie der Hosea, der die hurische Frau heiratet und so. Also das gibt es immer wieder. Und auch hier durchlebt Jona eine Prophetie. Viele kennen das schon, Jesus selber sagt, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde, so eben wie Jona. Aber es gibt noch mehr Parallelen. Zum einen mal, beide schlafen auf einem Schiff, das im Untergehen ist. Die Leute sind in voller Panik, weil ein Sturm tobt und Jesus und Jona beide schlafen. Und werden beide geweckt und sollen es irgendwie richten. Das ist spannend. Und als nächstes sehen wir, dass die Leute, die aus dem Gericht nicht rauskommen, die müssen jemanden nehmen und ihn dieses Gericht stellen. Sie übergeben Jona dem Gericht Gottes und schmeißen ihn ins Meer. Und daraufhin gehen sie frei aus. Und wir Menschen, wir hatten genau das Gleiche. Wir als Menschheit haben den Herrn Jesus gekreuzigt und ihm dem Gericht Gottes überlassen, der Gottes Ferne überlassen, um frei auszugehen. Und ich finde es schön, dieses Bild. Es ist nur ein Bild, weil es hapert natürlich spätestens an der Person, die geopfert wird, weil Jona war überhaupt nicht unschuldig. Trotzdem ist das, denke ich, ein Bild auf Jesus hin. Und kurz drauf hört das Meer auf mit seinem Wüten. Und das macht was mit einem, wenn das Meer aufhört mit seinem Wüten. Das haben wir auch bei Petrus gesehen. Ja, als Jesus den Sturm stillt, geht er einfach auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das muss unheimlich krass sein. Krasser wie der Sturm selbst muss es sein, wenn Jesus den Sturm einfach so auf einmal stillt. Und wir sehen aus den Menschen, bei den Menschen wurde aus Furcht, wurde Ehrfurcht. Es wurde Ehrfurcht vor Gott. Und sie bringen Schlachtopfer da und legen Gelübde ab. Sie wenden sich an den richtigen Gott. Und wisst ihr, was so schön ist? Gott hat Jona gebraucht, um die Leute zu erreichen. Jona, was hat er denn gebraucht? War es sein Gehorsam? Es war nicht sein Gehorsam. War es seine Liebe für die Leute? Nein. Er war einfach nur ehrlich. Er war einfach ehrlich, als man ihn nach seinem Glauben gefragt hat. Er hat gesagt, das ist mein Gott. Mal ganz im Ernst, meine Beziehung zu ihm ist gerade nicht so gut. Wisst ihr, heucheln ist ein schlechteres Zeugnis, wenn man einfach ehrlich ist. Wenn man einfach sagt, Leute, so geht's mir. Gott kann es gebrauchen. Und ich weiß nicht, mir geht es manchmal so. Ich verhalte mich irgendwie blöd. Und denke mir, oh nein. Und er weiß, dass du Christ bist. Oder noch schlimmer, er weiß es nur nicht und du wolltest ihm irgendwann sagen, das kann ich doch gar nicht mehr, oder? Am besten rede ich nicht mehr drüber. Aber wisst ihr, wir machen nicht Werbung für uns, weil wir so toll sind, weil hier alle heilig sind und keine Sünde machen. Ja? Wir machen Werbung für Jesus. Und die Leute dürfen ruhig wissen, dass wir Versager sind. Dass wir erlöste Versager sind. Die vom Herrn zwar verändert werden, ja, und hoffentlich auch nicht dadurch sind, wie wir jetzt leben, aber die trotzdem immer noch Gnade brauchen. Wir brauchen die Gnade Gottes, auch im Dienst. Kommen wir zum Schluss. Ich finde, das Kapitel hat gezeigt, Jona hat gezeigt, dass Gott uns gebrauchen kann, trotz unserer Fehler. Auch wenn wir wirklich Versager sind und immer wieder, Gott kann uns trotzdem gebrauchen. Und es ist einfach wichtig, ehrlich zu sein. Und ich finde es auch schön, nein, das ist jetzt nicht schön, das ist ein falscher Punkt. Es ist auch wichtig zu wissen, dass man von einem Gericht Gottes aus eigener Kraft nicht fliehen kann. Da gibt es einfach keinen Ausweg. Und ich finde es schön zu sehen, dass Gott die Kontrolle behält. Jona versucht wirklich alles, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja? Gott übernimmt einfach dann die Kontrolle über den Sturm, das Wetter quasi, über das Los. Gott lässt Jona nicht gehen. Gott ist mehr zu fürchten als alles und jeder andere. Und für mich, was mir unheimlich gut tut zu wissen, Gott geht uns nach. Und es ist Gnade, wenn Gott uns nachgeht, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Das ist was, wo wir Gott echt verdanken können. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, ich danke dir so, dass du uns so lieb wie wir sind. Dass du mit uns Tag und Nacht Gemeinschaft haben willst, dass wir dazu bestimmt sind, mit dir Tag und Nacht zusammen zu sein. Auch wenn wir keine Leistung bringen, auch wenn wir immer wieder Fehler machen. Und ich danke dir, dass du uns aber auch nicht so lässt, Herr, weil die Schuld, die tut einfach unserem Umfeld weh, die tut uns weh. Und du veränderst uns und machst uns dir ähnlicher und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Amen.